Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Rabe. Dies Programm.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen zum Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe. Pizza oder Curry? Schutte oder Tennis? Leggings oder Schüppli? Medizin oder Betriebswirtschaft? Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Ständig müssen wir uns für oder gegen etwas entscheiden. Aber wie? Kopf oder Bauch? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren. Unsere zwei Gäste sind die SP-Politikerin Lea Cusano, Stadträtin hier in Bern, Ethnologin, Mutter von zwei Kindern. Der zweite Gast heisst Martin Weber. Er ist Tropenarzt und hat schon viele humanitäre Einsätze geleistet in Krisengebieten. Auch er hat zwei Kinder. Durch das Gespräch führt Annik Wangler.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen zu dem Subkutan Talk hier auf Radio Bern Rabe. Mein Name ist Annik Wangler und wir reden heute rund ums Entscheiden. Und zwar geht es darum, entscheiden wir uns mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Was hat das für Auswirkungen auf unser Leben und können wir uns heutzutage überhaupt noch entscheiden bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben? Das möchte ich heute mit unseren Studiogästen diskutieren. Zum einen mit Lea Cusano. Sie ist Ethnologin und arbeitet in der politischen Kommunikation, ist Berner SP-Stadträtin, Kolumnistin, Geschäftsführerin von foodklar.ch. Das ist ein Verein, der sich für Transparenz bei der Deklaration von Lebensmitteln einsetzt. Lea Cusano ist 33, hat zwei kleine Kinder und lebt in Bern. Mein anderer Studiogast ist Martin Weber. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist gerade 65 geworden, lebt im Wallis und in Bern mit seiner Partnerin und er ist Tropenarzt und ist als Arzt schon bei diversen Einsätzen rund um die Welt im Einsatz gewesen, und zwar mit dem Schweizerischen Roten Kreuz. Mit diesen zwei Gästen diskutieren wir heute also über Kopf- und Bauchentscheid. Herzlich willkommen, Lea Cusano, Martin Weber. Lea Cusano, du bist ja Politikerin und in dem Sinne auch abhängig von Öffentlichkeit, Präsenz in der Öffentlichkeit. Ist es ein Kopf- oder ein Bauchentscheid gewesen, bei diesem Talk hier mitzumachen?
Ein Bauchentscheid. Bis jetzt sind alle meine politischen Kampagnen rund um mein Amt immer Bauchentscheide gewesen. Ich hatte noch nie eine strategische Planung gehabt. Bis jetzt ist es aufgegangen. Es wird sich aber ändern.
Gut. Und Martin Weber, du bist Tropenarzt. Du bist bei diversen Einsätzen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz im Einsatz gewesen. Du machst diverse Projekte, wo du noch Götti bist. Du bist Velofahrer, also Vater von zwei Kindern, Familie. Du bist irgendwo überall präsent. Wie hast du das geschafft, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?
Also ist es so, dass jetzt ich natürlich in einer anderen Situation bin. Der eigentlich angestammte Beruf ist ein bisschen am Ausdünnen. Aber du sprichst natürlich früher an. Und da habe ich eigentlich Kopfentscheid gefällt. Ich habe mir in meinem Beruf immer versucht, vorzustellen und zu befragen und zu beobachten, wie Kollegen leben, die etwa 10 Jahre älter sind als ich in meinem Beruf. Und so befragt, was hast du für Vorstellungen gehabt, wie ist es jetzt? Und ich habe gemerkt, dass wenn du dich voll auf Karriere, Medizin konzentrierst. Ich habe relativ lange eine Chirurgie gemacht, habe das dann abgebrochen, obwohl es mich fasziniert hat. Hat auch ein gewisses Suchtpotenzial, habe ich gesehen, da geht die Familie drauf. Oder zumindest kann ich nicht mit meiner Familie sein, wie ich mir es vorstelle. Darum bin ich nachher, und der Entscheid war sicher primär ein Kopfentscheid gewesen, mit einem Kollegen zusammen in der Praxis gehabt, der mir nachher erlaubt hat, das, dass wir eine der ersten grösseren Gruppenpraxen in den 80er Jahren haben aufgetaucht in der Stadt Bern, haben wir erlaubt, zusammen mit den anderen auf Bedürfnisse der übrigen Familienmitglieder einzugehen. Das ist sicher ein Kopfentscheid, den ich im Nachhinein nie bereut habe.
Aber die Einsätze im Ausland, wie hast du das gemacht?
Es war so, am Anfang sind wir alle 3 Jahre, fast ein Jahr, in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen. Und durch das, was neben mir war, konnte ich einen ersetzen oder ich jemanden als Ersatz hatte. Und nachher sind natürlich zwischen ihnen sehr viele Einsätze gekommen. Die waren aber kürzer gewesen. Die sind in der Regel, machst du das nur nach Katastrophen, wenn du sofort abgeprüft wirst und irgendwo herfliegst, so 14 Tage, 3 Wochen, bist du kaputt. Also das war vereinbar gewesen. Mhm. Und das haben sich meine Kinder und meine Frau dann zumal auch gut gewöhnt. Aber ich habe von Anfang an bewusst gewisse Einschränkungen gekauft genommen und habe nie voll gearbeitet. Machbar gewesen, weil wir eben auch 3 später auch 4 Ärzte in der Praxis waren.
Lea Cusano, ist es dir immer klar gewesen, dass du Politikerin werden
willst? Nein, nicht immer klar gewesen. Also in Politik eintreten, oder in die Partei eintreten bin ich nach der Wahl von Blocher. Und ich habe gefunden, so geht es nicht weiter. Eine Frau ist abgewählt worden und er ist durch so einen Typ ersetzt worden. Dann bin ich in die Partei eingetreten. Dann ist schon relativ schnell das Bedürfnis auf, oder der Wunsch aufgekommen, selber aktiv zu werden mit einem Mandat. Und habe das dann auch so relativ zielstrebig angestrebt. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie einen riesen Plan hatte und mir sehr bewusst die und die Jobli gesucht, dass ich dann in ein Mandat hineinkomme. Da bin ich dann wirklich so irgendwie mal reingerutscht.
Jetzt habt ihr ja beide Kinder. Habt ihr das Gefühl, dass man sich anders entscheidet, wenn man Kind hat? Lea Cusano?
Ja, also ich glaube, die Entscheidungsgrundlage ist sicher eine andere. Man hat eine Verantwortung, man muss gewisse Sachen können aufrechterhalten. Also man muss Zeit haben, man muss, vor allem wenn sie noch kleiner sind, sehr präsent sein physisch. Und dann ist klar, dass man nicht die Entscheidungsfreiheit hat, wie wenn man kein Kind hat. Aber die Art und Weise, wie ich entscheide, glaube ich nicht, dass die anders ist.
Wie ist das für dich?
Also ich würde grundsätzlich das unterstützen, was du sagst, Leon. Ich habe vorhin angetönt, ich bin jetzt in einer anderen Phase, weil meine Kinder sind erwachsen, die sind selber Entscheidungen, selber ihr Leben führen. Und ich komme wieder viel mehr auf Bauchentscheiden. Früher, als ich studiert habe und bis wir Kinder hatten, hatten wir relativ spät Kinder. Bin ich mehr ein Bauchfreak gewesen, in Film. Darum ist, wenn du so willst, nicht eine Karriere, aber meine Art, wie ich gelebt habe im Beruf, so, ist mit vielen Hickhack und rückwärts und vorwärts, weil es natürlich bedingt war, auch durch Bauchentscheidung. Das ist das, was mich eigentlich interessiert, der Bauchentscheid. Und dann musst du flexibel bleiben, weil du nicht zum Vornherein evaluieren, was ist denn, wenn und Chancen-Risiko-Abwägungen machst und so. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die letztendlich mich betroffen haben, weil ich dann sehr unabhängig war. Und jetzt nehme ich das auf, was du hast gesagt, Leon, wenn man auch Kinder hat und die Entscheidungen, die man trifft im Leben, eben Auswirkungen haben auf das engere Umfeld von der Familie oder auch vielleicht auch gesellschaftlich oder in einem anderen Bereich, wo andere auch auf deine Entscheidungen, auf die Folge von den Entscheidungen abhängig sind, dann denke ich mir, sollte es zumindest auch nicht sein. Nicht nur kopflastig, aber sicher auch, dass man mal herhockt und mit anderen vielleicht diskutiert, was bedeutet es für dich, wenn ich mich so und so entscheide. Und es kommt immer darauf an, eben in gewissen Lebensphasen, wie bist du denn und was hat es allenfalls deine Entscheidung für Folgen für andere. Mhm. Wenn du allein bist, ich habe mal fast 2 Jahre bin in Asien rumgereist und dort hat es einfach mich betroffen. Wenn ich eine Kreuzung bekomme, im bildlichen Sinn, habe ich aus dem Bauch entschieden, ich gehe links oder ich gehe rechts. Ich hätte nie sagen retrospektiv, warum ich es gemacht habe. Aber nachher eingebunden hier ist natürlich in unserer Art, wie wir leben, wenn man vor allem Kinder hat, Familie, ist es etwas anderes.
Bei mir war es lustigerweise auch nicht so, dass ich das Thema Kind bekommen eine riesige Kopfsache war. Ich habe immer gewusst, dass ich Kind will. Aber völlig unaufgeregt. Also es war irgendwie ein riesiger Plan gewesen, oder ich war total hyperig auf diesem Thema. Und auch, lustigerweise sehr bewusst und sehr kalkuliert mich dafür entschieden, natürlich zu verhüten, in Hoffnung, dass es dann irgendwann passiert. Und ich genau gewusst, ich werde immer so busy sein in meinem Leben und mein Partner auch, dass nie der Moment wird kommen, wo wir beide Zeit haben und beide kein Projekt am Laufen haben und beide schon Teilzeit arbeiten. Und das ist dann Gott sei Dank aufgegangen und wir sind dann sehr früh, also wir sind sehr junge Eltern geworden, ich habe beide noch im Studium drin. Und ja, sehr bauchmässig, sofort das zweite nachgeschossen und das ist mir jetzt super aufgegangen.
Du sagst ja, dass gerade bei Frauen das Leben meistens nicht nach Plan A verläuft. Glaubst du, dass Frauen andere Voraussetzungen haben, so bei gewissen Entscheiden als Männer?
Ja, also ich denke, Gerade punkto Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon. Weil es gibt ja die wenigsten Männer, die Teilzeit arbeiten, so wie du das hast gemacht, Martin. Das machen meistens die Frauen. Und dann hat es logischerweise viel mehr Konsequenzen, wenn eine Frau Kinder bekommt, als wenn ein Mann Kinder bekommt. Und von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass viele Frauen sich mehr Gedanken darüber machen, wenn Kinder bekommen, in welchem Job will ich Kinder bekommen, was bin ich bereit zu geben und was nicht.
Also ich würde das absolut jetzt von der Seite des Mannes unterschreiben. Und ich finde es zum Teil auch nicht so gerecht. Und ich glaube, das sollte sich Mann ein bisschen mehr bei der Nase nehmen. Und mir gefällt es sehr, was du gesagt hast. Oder? Wir sind unaufgeregt, das klingt mir gut. Weißt, ich sehe auch als Mediziner, ich habe auf der Gynäkologie gearbeitet und heute ist es noch viel, viel extremer. Dass alles ist planbar, dann muss es sein. Und wenn es dann nicht ist, gibt es eine grosse Katastrophe. Man ist dann ganz spastisch drauf fixiert. Und so. Und das finde ich ehrlich schade, weil das hat nachher Implikationen auf das übrige Leben auch. Wenn ich jetzt vielleicht ganz kurz darauf einschreibe, etwas Besonderes. Bei uns war es so, gewesen, ich habe ja gesagt, wir haben spät Kinder bekommen. Das war überhaupt nicht Plan gewesen. Wir hätten gerne Kinder gehabt, es ist einfach nicht gegangen. Wir haben gewisse Abklärungen gemacht, aber die minimalste, die ich gesehen habe, das ist nachher so. Und dann zumal vor 20, 25 Jahren so ein bisschen Hormonzauberlehrling-Sachen gewesen, die da sind. Das habe ich jetzt aus meinem Beruf, aus meiner Sicht können beurteilen. Und dann haben wir gesagt, so what, jetzt haben wir halt keine. Und nachher ist zusammen meine Frau schwanger geworden, hat eine extrauterine Gravidität gehabt, also eine Schwangerschaft, ausser eine Bauchschwangerschaft. Ziemlich dramatisch gewesen, das ist etwa 3 Monate, bevor wir 2 Jahre ins Tibet sind gegangen für ein Projekt. Gottlob, ist das hier passiert, wenn es schon müssen passieren. Und dann haben wir gedacht, es gibt keine Kinder mehr, weil ein Eileiter ist weg gewesen, sie hat schon ein gewisses Alter gehabt. Wir sind auf 4.500 Meter, 2 Jahre gewesen, und dort verliert fast jede Frau Periode. Und dort ist unser Sohn gezeugt worden. Und das ist schon ein paar schön gewesen, oder? Und die Tochter ist, das sind wir im Sudan gewesen, der Wüste. Und wir haben das überhaupt nicht geplant. Und das finde ich eben schön. Und gerade mit dem Kind, dort nimmst du es als Geschenk und dann kommt es einfach und dann musst du flexibel sein. Und das Planen und das, was du hast gesagt, dass die Frau immer nachher muss schauen, wie ist denn das vereinbar mit dem Beruf und so, das, denke ich mir, ist heute an der Zeit, dass das wieder gebrochen wird und sich Männer bei der Nase nehmen und das gemeinschaftlich sein und auch mal dort der Mann zurücksteckt. Oder?
Wir haben dort wirklich, oder ich hatte dort die super Voraussetzung gehabt, dass immer klar ist, dass mein Partner sich auch wird engagieren. Also ich hatte dort sehr viel Flexibilität gehabt und das war eine Prämisse für alles und das hat es natürlich sehr vereinfacht. Also ich habe mir die Gedanken in dem Sinne nicht so müssen machen, wie das andere Frauen wahrscheinlich müssen machen.
Ich meine, das muss sicher auch ein Auftrag sein von der Politik heute. Grundvoraussetzungen zu schaffen, weil ich mit vielen Jüngeren diskutiere und dort realisiere, wenn du aus einer gewissen sozialen Schicht kommst, eher so ein im akademischen Bereich, dort ist natürlich das Jobangebot und die Möglichkeiten von sich frei, in einem freien Berufsumfeld sich zu betätigen mit einer gewissen Reduktion, ist viel mehr gegeben, als wenn du lohnabhängig in einer Fabrik bist, wo es heisst einfach, du bist präsent, du musst. Ich komme jetzt, wie gesagt, aus Mallis, dort ist 80% schafft dort in der Lohnzahl, dort ist Schichtbetrieb, da kann keiner kommen, auch wenn er will, in Absprache mit seiner Frau weniger arbeiten, für das er auch mehr Verantwortung bei der Erziehung der Kinder und Familienwesen kann einbringen, ist das praktisch nicht möglich.
Nein, das ist ja so. Also, das ist Teilzeitarbeit ist eine Luxusdiskussion.
Richtig, richtig, ja. Ich hoffe, es ändert mit natürlich einem Engagement von eurer Partei. Ja. Da bin ich zuversichtlich.
Genau, jetzt sind wir schon mitten in der Politik. Martin Weber, du hast eben erzählt von deinen diversen Einsätzen. Du hast schon mehr als 70 Einsätze gemacht. Was ist aus deiner Sicht mutiger? Ein Einsatz in einem Krisengebiet oder ein Kind in der Schweiz aufzuziehen?
Oh Gott. Also, ein Einsatz in einem Krisengebiet ist natürlich immer zeitlich definiert. Oder ich weiss, im Grunde bin ich immer Standby. Ich fliege irgendwo her, ich weiss mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung, was ich in etwa erwartet. Ich kann jetzt viel besser umgehen mit dem, vor allem wenn ich zurückkomme, was ich dann gesehen habe, nachher hier in unsere Zeit komme. Ich würde sagen, Kind schon eher. Weil die Verantwortung ist eine lebenslange, ist eine tolle Aufgabe, aber wenn man es seriös macht und zusammen mit einem Partner, später, wenn die Kinder nachher eben auch ihre eigene Meinung ausdrücken, ist es ja nachher eine Dreierbeziehung mit dem Menschlichen, für das sind noch mehr Kinder da, dann wird es noch mehr, dann ist der Entscheid, ob es jetzt ein mutiger ist, aber dann kommen wir wieder ins Gleiche, oder? Weil, dann wägt man ab, bin ich so mutig, dass ich Kinder habe? Und das finde ich eben wieder falsch. Mhm. Und ich finde, die meisten machen das auf ihre Art gut, Gottlob. Wenn sie sich nur nicht zu viel durch irgendwelche blöde Ratgeber oder Seminarien oder irgendwelche sonstigen Kommerz-Bullshit und so. Ja.
Lea Cusano beschreibt sich ja auf ihrer Homepage als mutig, authentisch und ehrlich. Was war dein letzter, mutigster Entscheid?
Kannst du noch mal eine Frage an Martin stellen? Ich muss schnell überlegen.
Eine Frage an Martin.
Nein, warte, echt. Mein letzter, mutigster Entscheid.
Oder der mutigste Entscheid von deinem Leben?
Mich von meinem Mann zu trennen. Definitiv. Also ich bin ja getrennt, aber wir kommen nach wie vor sehr gut aus. Wir haben unsere Betreuungssituation, Erziehungskonzept ist immer noch genau gleich. Wir wohnen auch noch zusammen, bauen jetzt dort die Wohnung umbauen, sodass wir beide eine Wohnung haben und wir die Kinder quasi im gleichen Ort zusammen haben. Trotzdem war es für mich persönlich der mutigste Entscheid. Er hat jetzt sozial nicht extrem viel Folgen, weil relativ viel stabil bleibt in meinem Leben. Aber von meiner Persönlichkeitsstruktur her war es der mutigste Entscheid.
Gut, wir sind mit in der Entscheidung. Ihr hört Radio Bern Rabe mit dem Subkutan Talk. Wir reden über Kopf- und Bauchentscheid zusammen mit unseren Gästen Lea Cusano und Martin Weber. Ich werde euch jetzt beiden einen Ausschnitt aus einem Blog vorlesen und bitte euch dann um einen Kommentar dazu. Bin ich die Einzige, der die Zukunft, die Ungewissheit und die ungeheuerliche Anzahl von Möglichkeiten Angst macht? Bin ich alleine mit der Angst, den falschen Weg zu gehen und später zu merken, dass ich gar nie dorthin wollte, wo ich angelangt bin? Habt ihr das Gefühl, das sind eher Luxusprobleme von einer bestimmten Generation, die mit ihren Lebensplänen hadert? Oder habt ihr das Gefühl, da steckt mehr dahinter?
Ich glaube, das sind Luxusprobleme. Ich habe mal einen Spruch gehört, ich weiss nicht mehr, wo ich den gelesen habe. Und zwar, erwachsen werden heisst, sich nicht mehr alle Möglichkeiten offen zu lassen. Und ich finde es eigentlich sehr treffend, auch gerade wieder der Punkt, auch Kind, dass man einfach mal einen Weg einschlägt und dann halt einfach auch bewusst in Kauf nimmt, dass sich andere Türen verschließen, wie du vielleicht vorher auch gesagt hast, mit der Chirurgie, oder? Du hast das verlassen und dort ist schon nicht das Fachgebiet, wo du einfach so easy wieder zurück kannst. Ich bin zum Glück vom Typ Mensch her nicht der, der bereut. Also ich bereue sehr wenig in meinem Leben und kann zu dem stehen, was ich gemacht habe. Ich kann so immer wieder nachvollziehen, warum ich mich dann so und so entschieden habe und schaue sehr in die Zukunft. Aber ich glaube, das ist ein Luxusproblem, ja.
Gut, in meinem Alter schaue ich natürlich ein bisschen zurück, wo du jetzt über eine jüngere Generation etwas sagen, aufgrund von dem, was ich höre, was ich sehe, was ich beobachte, die Gedanken, die dazu machen. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist heute für die Jungen in dieser Multi-Optionsgesellschaft, als als ich jung war. Ich gehe vielleicht jetzt mal aus meinem Hobbybereich im Sport. Dann hat es Möglichkeiten gehabt, bei sogenannten Vorunterricht. Das war dann halt eine paramilitärische Geschichte gewesen, aber das war die einzige Möglichkeit gewesen, die ich können, irgendwo in Trainingslager, in Camps gehabt, dann zumal jetzt etwa 5 Disziplinen gegeben. Heute habe ich mal Jugend und Sport so eine Broschüre angeschaut. Das ist ja unglaublich. Das sind etwa 30, 40 verschiedene Sport- und Betätigungsmöglichkeiten, die da angeboten werden. Und das ist nur ein Bereich aus dem Leben der Jungen. Und wir sind effektiv in einer Multi-Optionsgesellschaft. Und es sind nach meinem Dafürhalten relativ wenig Seitenlinien, Leitplanken, die einfach sagen, wenn du das machst, dann musst du das andere vergessen. Und das hat zur Folge, dass man immer wieder etwas probiert und irgendwie die durchhalten will, das Durchstehvermögen gar nicht mehr aufbringt. Wenn es irgendwo ansteht, dann geht man zum Nächsten. Man hat da die Möglichkeit.
Aber das zeigt doch sehr deutlich, dass es ein Luxusproblem ist. Also, bei mir war es ja im Studium so. Also, ich komme aus einer sehr armen Familie, ich hatte ein Stipendium zum Studieren und ich wusste, ich muss das hier abschließen. Ich habe keine Möglichkeit, das zweite Studium anzuhalten, das wäre nicht mehr finanziert gewesen. Und dann hatte ich manchmal Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sind vom Ende Studium ins andere laviert, durch ein bisschen hier und ein bisschen dort ein Semester und die ganze Zeit auf irgendeinem Selbstfindungstrip. Ich meine, ich hätte mir das gar nicht leisten können. Ich hatte die Leitplanken Geld und ich konnte dankbar sein, dass ich die Möglichkeit hatte, zu studieren, aber auch gewusst, das muss ich jetzt einfach durchziehen. Und
also glaubt ihr, dass Armut je nachdem auch erleichtern kann, einen gewissen Weg im Leben einzuschlagen und auch Konsequenzen verfolgen?
Ja, erleichtern finde ich ist ein heftiger Ausdruck, aber es setzt eine Leitplanke in den Möglichkeiten. Es ist einfach so. Oder auch das, was du mit dem Sport hast genannt. Oder? Ich wollte als Kind immer tanzen. Also es ist das Lebensthema von mir, können zu tanzen. Das haben wir gar nicht können, meine Mutter gar nicht zahlen, also habe ich noch nie gemacht. Ich kann es jetzt meinen Kindern zahlen und die sind immer so ein bisschen, sie machen nichts, aber sie haben überlegen, will ich dort her oder will ich dort her oder will ich das machen oder will ich jenes machen. Und haben aber irgendwie und keine Lust rein auf, wirklich konkret etwas zu machen. Also sie müssen ja nicht, aber...
Darf ich vielleicht noch aufgreifen? Du hast vorhin gesagt, es ist dann zum Wort Armut. Natürlich gibt es auch Leitplanken und die Armut ist relativ. Oder ich habe natürlich durch meine Tätigkeit und meine jahrelange das Leben in anderen Gesellschafts- und Wirtschaftskontexten, in anderen Kontinenten gesehen, was effektiv Armut ist. Das ist immer auch wieder relativ, oder? Wo du keine Unterstützung hast und dann gibt es nur einen Weg. Und das heisst einfach für dich, beziehungsweise für dein nächstes Umfeld, die Kinder, die Familie, schauen, dass du am Abend überlebst und am nächsten Morgen musst du wieder fighten. Und das ist alles andere ist effektiv überhaupt nicht diskutierbar. Und durch das bist du natürlich auch sehr eingegangen. Und das Leben ist sehr schwierig. Und all die schönen und guten Möglichkeiten, die eben so verschiedenste Optionen, die du noch machen kannst, die fallen dann dahin. Ich glaube, es ist... Auf der einen Seite bin ich absolut einverstanden, wenn wir sagen, ein Luxusproblem, aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Begriff Luxus. Weil Luxus im Grunde noch verantwortungsvoll begriffen. Heisst ja, dich entfalten und von dem, was du dich entfaltest, in diesem Umfeld auch etwas weiterzugeben. Aber das ist das, was mir ein bisschen wehtut. Dass heute, habe ich den Eindruck, ist man sehr viel auf dem Ego-Trip. Und das wird eben auch zugelassen in der Erziehung. Und da wird jetzt vielleicht ein bisschen aufpacken, wenn ich das sage. Aber mir denkt, Leitplanken sind nicht einfach Gott und nur Gott gegeben. Die müssten nach meinem Dafürhalten auch in der Schule und zum Teil in der Familie von Eltern vorgegeben werden. Vielleicht liebevoll, mit Erklärungen und so, nicht einfach ganz rigid oder so. Aber irgendwann müsste man, und das ist auch letztlich zum Guten, sonst verliert man sich und dann wird man unzufrieden und man versucht irgendetwas und man lernt nachher, ja, also, dann mache ich eben etwas anderes, aber irgendwann ist im Leben stellt es an. Und ob wir den Luxus von diesen x Möglichkeiten, die man hat oder hätte, sich zu entfalten hier, à la longue weiterführen können, da zweifle ich doch eher dran. Und nachher ist man nicht vorbereitet, ist die nächste Generation von dem nicht vorbereitet und stellt an. Und nachher ist einfach das Gesetz der Stärkeren und das finde ich in ihrer Gesellschaft ganz, ganz penibel.
Jetzt Martin Weber, du könntest jetzt aber auch einfach ein gemütliches Leben als renommierter Tropenarzt mit Praxis in Bern führen, oder? Wieso gehst denn du immer noch ins Ausland?
Ja, das ist eben mein Naturell, oder? Und ich bin halt dankbar, dass ich das noch kann, oder? Also auch gesundheitlich. Und ich bin auch sehr viel im Ausland für irgendwelche Querprojekte. Also, du hast vorhin das Rote Kreuz angetönt, ich tue mich mehr und mehr institutionell ein bisschen abnappeln. Das haben wir jetzt zu viele Ethnologinnen und Ethnologen dort einzugehalten, nicht gegen euch beiden. Aber ich bin viel mit Jungen zusammen, viel Sport und Development ist mein Ding. Und ich lehre einfach immer wieder. Und ich tue sehr gerne, oder früher bin ich wahnsinnig stolz, in irgendeiner Konferenz da Vertreter vom Roten Kreuz mit einem Badge auf der Brust und angeschrieben und schon noch ein Konzept machen und so. Aber das war nur eine kurze Phase. Dann bin ich immer versucht, zu den Grassroot-Level, immer an Front sein. Und das ist bei mir geblieben. Jetzt habe ich die Möglichkeit, auch mit Jungen, und mir gefällt das, mit Jungen von hier, die ich eher mitnehmen will, mit jungen Sportlern, Behinderten und so weiter in der dritten Welt. Und ich lehre immer wieder und hoffe, ich kann noch etwas mitgeben. Das ist mein Stimulus, solange ich das machen kann. Und solange mache ich das noch.
Jetzt habe ich noch je einen Satz für euch vorbereitet und bitte um einen Kommentar. Lea Cusano. Der Verstand ist ein Bünzli.
Ja, das würde ich auch so umschreiben. Ja, das ist so. Nein, ich habe, um etwas dazu zu sagen, ich habe sehr lange über den Verstand funktioniert. Das hat aber auch viel mit meinem Hintergrund zu tun. Ich habe nach Ende immer nicht gemerkt, also es war einfach so in meinem Lebensverlauf, dass ich dort, wo ich aufgewachsen bin, wollte ich nicht her. Mit dem meine ich nicht, ich will im Luxus leben und ich brauche 700 Autos und so, sondern ich will einfach nicht in der Armut leben, wo ich bin aufgewachsen. Und habe dann sehr, fast 10 Jahre recht über den Verstand funktioniert, um mein Studium durchzuziehen. Das habe ich knallhart durchgezogen und mich sehr eingeschränkt partymässig, ausgangsmässig und alles. Und in dieser Zeit auch meine Kinder bekommen. Und jetzt, als ich älter werde, ich wage das zu sagen, obwohl ich erst 33 bin, kommt wieder mehr das Herz oder der Bauch ins Spiel. Und merke auch, dass ich immer weniger mit Leuten anfangen kann, die wirklich einfach so das 0815-Bünzli-Leben führen. Wahrscheinlich, weil ich dem einfach auch nicht entspreche. Und das ist manchmal das, was mir in der Schweiz ein bisschen Mühe macht, auch in der Kultur. Es ist eine Schweizer Kultur, die sehr verstandgeprägt ist. Und es hat mich interessant gedacht, ich hatte ja vorher gefragt, ob es mutig ist, in der Schweiz Kinder zu bekommen. Du hast nur auf einen Teil der Frage geantwortet. Ich finde schon, dass es einigermaßen Mut braucht, in der Schweiz, also mit der Betonung auf Schweiz, ein Kind zu bekommen. Weil eben alles sehr verstandorientiert ist, es ist alles sehr durchprogrammiert und man hat Ratgeber, es ist sehr unlocker. Und ich weiß manchmal nicht, ob ich es wahnsinnig cool finde, dass meine Kinder aufwachsen. Punkt Buch und Verstand.
Martin Weber, dein Satz. Die längste Lehrzeit ist das Leben.
Ah, durchaus, durchaus. Ich nehme das auf, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Ich kann immer noch etwas lernen von den Jungen. Natürlich auch von den Alten kommt das auch. Oder? Aber für das man es realisiert, muss man auch offen sein. Man lernt anders. Man lernt anders auch gewichten, das einzuordnen. Und das, was man gelernt hat, muss man einfach selbstkritisch sagen. Man muss dazu bestehen, das irgendwie versuchen, auch wenn du älter wirst, einzuflechten in dein Leben. Das hat vielleicht nachher bei anderen Entscheidungen wieder eine Auswirkung. Vielleicht tust du dich ganz rational zurück erinnern. Oder es geht irgendwie eben subkutan in diesen Entscheidungsprozess hinein. Und mir hat das vorhin gefallen, was du hast gesagt hast. Ja, das mutig sein heisst ja im Grunde noch auch offen sein. Und das ist ein bisschen hier in unserer Schweizer Gesellschaft, in ihrem Leben, im Widerspruch, auch Niederlage einstecken. Niederlage im Sinn, sich einzugestalten oder den anderen. Hier war zwar ein Bauchentscheid, ich bin die Richtung gegangen. Am Anfang hat das absolut gestimmt. Und jetzt muss ich sagen, das Resultat ist im Grunde noch das Endresultat. Nicht so, wie ich es vorgestellt habe, ist vielleicht gemessen an den Erwartungen oder x Parametern so nicht ein Erfolg. Aber dass man es gewagt hat, finde ich, ist schon ein Erfolg. Und zudem sollten wir immer mehr hier auch kommen, dass, wie gesagt, wenn es vor allem um einen selber geht, und du kommst jetzt auch in eine Phase, wo offenbar Kinder ein bisschen grösser werden, in einem gewissen Sinne auch selbstständiger, dass wieder mehr das Bauchgefühl darf mitentscheiden. Und das ist nach meinem Dafürhalten die Lebensessenz. Und der kann darum jeder und jedes als Mensch etwas einbringen, unbesehen von der sozialen Herkunft oder von der Bildung. Weil der Bauchentscheid ist etwas Genuines, das jeder Mensch hat. Und viele Leute haben grossartig, und das habe ich vielfach auch in den sogenannten südlichen oder dritten Weltstaaten gesehen, nach unserem Dafürhalten, nach unseren Raster, sind die zum Teil umgebildet, aber die andere Bildung, und die machen sehr viele Bauchentscheide, wo ich muss sagen, toll, dass die diesen Mut aufbringen. Toll, dass die auch dazu stehen, wenn es mal nicht geht. Und von dem sollten wir einfach ein bisschen lernen. Und das ist vielleicht auch eine, noch ganz kurz, um wieder anzuhängen an deine Frage, von den Triebfedern, warum das immer wieder kann. Ich bin neugierig zu schauen, was andere machen. Kann ich das für mich auch irgendwie einbauen?
Mit dem Votum für einen Bauchentscheid hätte ich gerne schließen. Lea Cusano, Martin Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Merci. Sehr gerne, schön. Merci vielmals.
Subkutan Talk.
Ihr habt den Subkutan Talk gehört zum Thema Kopf oder Bauch. Wie tun wir entscheiden in der heutigen Multi-Options-Gesellschaft? Mit der Annik Wangler haben diskutiert SP-Stadträtin Lea Cusano und der Tropenarzt Martin Weber. Das war der letzte Subkutan-Tag vor der Sommerferien. Diese Sendung gibt es das nächste Mal wieder am 23. August. Bevor die Subkutan-Redaktion in die Ferien geht, gehört ihr uns noch ein letztes Mal nächsten Mittwoch. In unserer letzten Subkutan-Magazinsendung vor dem Sommer geht es um Märchen und Geschichten. Wenn ihr Ideen, Feedback, Kritik habt, macht uns doch ein Mail auf subkutan@rab.ch. Mein Name ist Julia Meyer. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Subkutan.